Radio Free FM am Dienstagnachmittag mit der Plattform. Ja, und heute haben wir ein Thema an der Plattform, da geht es um Menschenrechte bzw. um Bildung und Menschenrechte. Und zu Gast bei mir im Studio ist Nathalie Schuck und sie wird über dieses Thema sowie die SCEF, das ist die Street Children Empowerment Foundation, berichten und wird also bestimmt eine sehr interessante Sendung. Mein Name ist Michael Trost, ich mache das Interview und ja, mir gegenüber sitzt oder steht Nathalie Schuck. Liebe Nathalie, herzlich willkommen in der Plattform.
Ja, danke schön.
Wir haben ja schon mal in einer Sendung hier bei Free FM, das heißt bei der Wissensstrahlung, über dein Projekt, über deine Aktivität berichtet. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, zunächst einmal stell dich einfach mal ein bisschen vor, damit man weiß, wo du herkommst, wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist und damit die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, genau. Also erstmal bin ich froh, dass ich wieder hier sein darf. Es ist immer wieder schön. Zu mir selbst, wie gesagt, ich bin Nathalie Schuck. Ich bin 22 Jahre alt und habe letztes Jahr im Herbst mein Studium beendet. Da ging es schwerpunktmäßig um BWL und Sozialpädagogik. Und im Bereich Sozialpädagogik bin ich dann auch nach Ghana gekommen, dazu ein bisschen später. Ansonsten, momentan mache ich an der IHK noch eine Weiterbildung zum Betriebswirt. Das geht jetzt auch noch bis Mitte des Jahres und anschließend hoffentlich, Stand momentan, ist dann wieder Afrika angesagt. Aber das ist noch nicht zu 100% sicher. Wie ich zum Projekt gekommen bin, beziehungsweise zu der Street Children Empowerment Foundation: im Rahmen von meinem Studium durfte ich 2010 ein Auslandspraktikum machen. Das habe ich mit einer deutschen Organisation dann in Ghana gemacht und dort habe ich schon an einer Schule für Straßenkinder gearbeitet.
Und das ging, glaube ich, 3 Monate oder wie lange warst du damals in Ghana?
Leider nur 6 Wochen.
Ach, das waren nur 6 Wochen, ja.
Ja, genau. Und innerhalb der 6 Wochen habe ich dann mit einem Kollegen von der Schule mehrmals die Thematik besprochen, dass es nicht wirklich eine Unterstützung für die Straßenkinder gibt, also sowohl finanziell auch, als auch einfach Krankenvorsorge, ja, Essen, eben solche Sachen auch privat, also in der Freizeit, dass sie da nicht wirklich unterstützt oder gefördert werden. Und daraus hat sich dann so langsam Street Children Empowerment Foundation herauskristallisiert. Mit meiner finanziellen Unterstützung beziehungsweise mit der Unterstützung vieler Spender hier in Deutschland konnte dann mein Bekannter beziehungsweise inzwischen sehr guter Freund die Organisation in Ghana gründen. Und seither versuchen wir zu zweit und noch viel, viel mehr Leute inzwischen die Organisation zu vergrößern.
Und sie wächst stetig an. Du sagst, ihr bekommt immer mehr ja auch Mitglieder oder Förderer, Spender. Also die Organisation wurde 2010, sagst du, begründet,
ja,
damals in Ghana, genau. Aber sie existiert, wenn ich das richtig weiß, auch in Deutschland und du bist heute dann ja der Representative sozusagen der SCEF in Deutschland.
Genau, auch, ne? Also ich darf mich auch seit einer Weile German Country Managerin nennen, was natürlich eine Ehre ist und es macht riesig viel Spaß, die Arbeit. Also außer Deutschland und natürlich selbstverständlich in Ghana muss man aber dazu nennen, dass wir sehr viel Kontakte und Partnerschaften nach Finnland haben, was jetzt für manchen vielleicht ein bisschen komisch klingen mag. Aber
ja, weshalb gerade Finnland? Sind die Finnen sehr, sagen wir mal, spendenfreudig oder sehr interessiert an diesem Thema oder wie gerade die Finnen?
Also ich denke mal, das Interesse gibt es überall und auch spendenfrohe Menschen gibt es überall. Wir haben damals eben an der Schule für Straßenkinder auch schon viele finnische Auslandsarbeiter gehabt, Freiwilligenarbeiter, so wie ich aus Deutschland. Und deshalb hat sich der Kontakt eben nach Finnland sehr stark verfestigt. Ja. Und auch nach Amerika. Also das muss man dazu sagen, Amerika ist ein großes Land und auch wir haben da ein paar Leute von im Boot.
Aber es ist jetzt nicht angedacht, SCEF dann weltweit zu etablieren oder wäre das dann schon in der Ferne vielleicht auch so eine Vision, dass man sagt, eine große internationale Hilfsorganisation, die dann in allen Ländern möglicherweise ja, dieses Thema kundtut, Bildung für Kinder, Bildung, Menschenrechte und gegebenenfalls auch Spenden irgendwo einsammelt oder ist das jetzt erst einmal nicht angedacht?
Also man kann ja ein bisschen rumspinnen und natürlich wollen wir, dass das Thema weltweit ein Thema ist, über das alle Leute informiert sind. Deshalb sitze ich zum Beispiel auch heute hier, weil ich denke, dass das Thema gerade Menschenrechte, Bildungsrecht, Kinder und hier bei uns der Schwerpunkt Straßenkinder, also Kinder, die gar nicht die Möglichkeit eigentlich haben auf so eine Bildung oder eine Zukunft, das ist ein Thema, das gibt es überall auf der Welt. Das haben wir auch in Deutschland hier. Also das muss man dazu sagen. Und in Osteuropa noch viel, viel stärker. Also man kann es dann schon fast mit Afrika vergleichen, die Verhältnisse in Osteuropa zum Teil natürlich. Und ich denke, das ist ein Thema, das gibt es überall auf der Welt. Wir wollen auf jeden Fall, dass man überall auf der Welt diese Thematik kennt. Und wir freuen uns auch über alle Spender, egal aus welchem Land die kommen, so ist es nicht. Aber Schwerpunkt ist jetzt schon erstmal in Ghana. Also wir haben allein in Ghana Unmengen an Straßenkinder, dass wir alle Straßenkinder unterstützen können, das ist schon mal einfach ein bisschen utopisch, um so in den Raum zu stellen, aber ich denke, wir schaffen das, also wir werden immer größer, wir bekommen immer mehr Gehör und das ist unser Ziel, einfach Stück für Stück und Schritt für Schritt und mal schauen, wo es uns hinführt.
Ja, und immerhin, ihr habt jetzt erst 3 Jahre eigentlich dann Bestand, das heißt, ihr habt 2010 die Organisation gegründet und wenn ich das richtig sehe, in der Kürze der Zeit doch ja schon einiges auf die Beine gestellt. Also das spricht ja schon sehr für das Engagement von dir, von den Mitarbeitern der Organisation. Also ich finde, das ist schon sehr beachtlich, so nach dem, was ihr schon so geleistet habt. Ja, Ghana, wir haben gerade Ghana angesprochen, Nathalie. Wahrscheinlich sollten wir erst mal kurz erklären, wo denn Ghana liegt, bevor jetzt jeder hier online möglicherweise oder sonst den Globus oder seinen Atlas rausholt und guckt, wo Ghana liegt. Nathalie, Ghana liegt so auf der Äquatorgegend?
Ja, genau. Ghana liegt eigentlich ziemlich genau auf dem Äquator. Es ist ein Land in Westafrika, direkt am Atlantik, also unten in Westafrika, ich nenne es mal so. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Elfenbeinküste, Togo oder Burkina Faso was. Das sind die angrenzenden Länder an Ghana und wenn man die so ein bisschen lokalisieren kann, dann findet man vielleicht auch Ghana dann auf der Weltkarte.
Ghana ist von der Größe ungefähr vergleichbar mit?
Also vergleichbar ist es auf jeden Fall mit England. Wem jetzt nicht sagt, wie groß England ist, also so 2/3 von Deutschland könnte man sagen. Ja. Ein relativ großes oder so ein mittleres Land in Ghana. Es gibt ja sehr viele in Afrika. Es gibt ja sehr viele kleine Länder in Afrika und Ghana gehört dazu den mittleren bis großen fast schon.
Von der Einwohnerzahl so ungefähr haben wir glaube ich gesagt 25.000 und ist das so
25
richtig?
Millionen sind.
Millionen natürlich.
So wenig Menschen sind
nein,
es nicht.
Um Gottes Willen, das wäre ein bisschen zu wenig Millionen, da habe ich natürlich den Tausender, den Punkt und die 3 Stellen unterschlagen, ganz klar. 25 Millionen ungefähr und das sind ja doch sehr, sehr viele Menschen. Ja. Und wie kann man sich dann Ghana vorstellen in Bezug auf die Aufteilung, wie viele reiche Menschen gibt es, sind die dann so reich oder geht es denen so gut, wie es den Menschen bei uns gibt? Wie viele Arme gibt es? Sind das jetzt 10%, denen sehr, sehr viel gehört und die extrem reich sind oder gibt es das gar nicht? Sind das 90% sehr arme Menschen oder wie ist denn so das Gefälle, über wie viele Menschen, die sagen wir, in Not sind und wie viele Kinder ungefähr sprechen wir, die da jetzt von dem SCEF-Programm dann auch irgendwo profitieren können? Kann man das so grob einkategorisieren?
Ja, also gut, das sind jetzt erstmal viele Fragen zu dem mit dem Gefälle. Also es ist schon so, dass der Großteil der Menschen bitterarm ist. Also man kennt es ja mit dem 1 Dollar pro Tag, da spricht man dann von absoluten Armut. Es ist schon so, dass die meisten Menschen mit 1 Dollar am Tag auskommen müssen.
Einem Dollar pro Tag.
Genau.
Das ist extrem wenig.
Ja, das stimmt. Es gibt auch reiche Menschen in Ghana, also gerade SCEF ist in der Hauptstadt Accra lokalisiert. Natürlich gibt es dort auch Einkaufszentren, Kinos oder tolle Autos, ist aber alles doch sehr anders als in Deutschland. Also es gibt dort reiche Menschen, aber das ist nicht mal 1% zu den Prozenten, die du gefragt hast.
Ja.
Aber auch die kann man nicht wirklich mit reichen Menschen aus Deutschland vergleichen. Also wenn ich da jetzt als Student runterkomme ohne großes Einkommen oder sonst was, gehöre ich auf jeden Fall zu einer der reichsten Menschen. Mhm. Auch schon allein aus dem Grund, weil ich mir es überhaupt leisten kann, auf die Universität zu gehen. Also es ist schon so, dass es viel, viel mehr arme Menschen gibt. Jetzt gerade zu der Zahl von den Straßenkindern, die wir bei SCEF haben. Wir sind in einem der größten Ghettos in Accra tätig. Ich habe jetzt keine aktuelle Zahl. Ich habe Studien aus 2006 gelesen, wo die Anzahl der Straßenkinder in Accra selbst auf über 20.000 geschätzt worden ist. Mhm. Momentan, also man kann davon ausgehen, dass es mindestens jetzt das Doppelte schon ist, allein weil das Bevölkerungswachstum rasant ansteigt in Ghana. Wir bei SCEF haben natürlich nicht alle 20.000 in der Datenbank. Das ist ein Wunsch und es ist auch ein Wunsch, damit, dass wir die alle finanziell unterstützen können oder allgemein unterstützen können. Momentan haben wir aber 400 Kinder fest bei uns in der Datenbank mit drin und wir versuchen auch, die 400 Kinder wirklich zu unterstützen, sie zu fördern. Ja, daran arbeiten wir. Und natürlich, dass es immer mehr werden.
Mhm. Wie funktioniert das? Also du sagst, ihr habt jetzt 400 Kinder in der Datenbank. Seid ihr dann in die Elendsviertel gegangen und habt gesagt, liebes Kind, du siehst ärmlich aus, du brauchst sicherlich Unterstützung, können wir was für dich tun, gib uns unseren Namen und du bekommst Hilfe? Oder wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Wie habt ihr jetzt die Menschen angetroffen, angesprochen, dass die Menschen dann auch zunächst einmal überhaupt zu euch Vertrauen gefasst haben und sich dann auch letztendlich in eure Obhut irgendwo oder euch anvertraut haben und dann auch Vertrauen gewonnen haben. Denn ich denke, es ist vielleicht für die Leute erstmal befremdend, wenn jetzt dann irgendwo so ein reich aussehender Weiße kommt und dann irgendwas möchte. Ich weiß ja nicht, ob die Menschen gleich mit dem Guten rechnen oder irgendwo Sorge und Angst haben. Was tun die? Was wollen die?
Ja, also durch das, dass der Paul, der Vorstand der Organisation...
Und er ist ein Einheimischer, muss man nochmal sagen.
Genau, er ist ein Einheimischer. Durch das, dass er an der Schule gearbeitet hat, an der ich auch für 6 Wochen arbeiten durfte, kannte er natürlich schon sehr viele Kinder. Also das ist eine Schule für das komplette Ghetto, was wir haben. Mhm. Und durch die Schule haben wir schon sehr viele Kontakte aufbauen können. Unser Büro jetzt von SCEF befindet sich auch inmitten von dem Ghetto. Also wir legen auch großen Wert darauf, dass wir so nah wie möglich an den Familien dran sind. Und man muss sich das so vorstellen, die sind da alle sehr eng miteinander verbunden. Durch das, dass so viele Menschen auf einem kleinen Raum leben, da bekommt natürlich jeder mit, was der andere so macht. Mhm. Und wenn dann ein Kind erzählt, boah, ich habe einen neuen Schulranzen bekommen, da gibt es die tolle Organisation SCEF, dann sagen natürlich 50 andere auch, was, ich will auch so einen Schulranzen, wo ist die? Und so hat sich das natürlich auch sehr schnell rumgesprochen. Mhm. Und auch die Eltern legen sehr großen Wert darauf, dass ihre Kinder dort registriert werden, was natürlich uns hilft, wenn die Eltern dahinter stehen. Und so versuchen wir eben die Datenbank aufzubauen. Natürlich gehen wir selber vor Ort und rein in das Ghetto und suchen uns auch Kinder, wenn wir von denen mitbekommen.
Mhm. Ich würde sagen, sprechen wir gleich weiter. Mhm. Dann spielen wir mal eine Musik. Wir haben ausgesucht, beziehungsweise du hast Musik mitgebracht, Nathalie. Mhm. Und da habe ich einen Titel hier, der heißt, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche, Buk Bak oder sowas steht hier. Mhm. Und Kolom.
Genau, Kolom.
Kolom?
Ja, so heißt das Lied von Buk Bak, genau.
Okay, dann hören wir einfach mal rein. Muss man das irgendwie übersetzen, was es heißt? Oder?
Ach, gute Frage. Es ist eine der vielen Sprachen, die es in Ghana gibt, aber klingt schön.
Hören wir rein.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Radio Free FM, die Plattform, Dienstagnachmittag, 5. März 2013. In der Plattform heute zu Gast Nathalie Schuck von der Street Children Empowerment Foundation, kurz SCEF. Sie ist die in Deutschland, die Vorsitzende oder wie man das auch immer richtig auf Deutschland dann sagt, auf Deutsch formuliert, also letztendlich die Ansprechpartnerin und Kümmerin, sagen wir auch, um die Belange hier in Deutschland. Nathalie, wir haben gerade über das Thema Ghana gesprochen, wir haben gerade auch über die Elendsviertel und du hattest auch schon von den Kindern berichtet, die sich dann in eine Datenbank haben aufnehmen lassen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen berichten. Erstens in so einem Elendsviertel, wie es da eigentlich aussieht, welche Verhältnisse es sind und zweitens einfach, was dir da auch schon so begegnet ist. Ich weiß, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen. Genau. Die Weißen werden erst einmal sehr erstaunt angeschaut und
ja. Also ich denke allgemein in Ghana, es ist noch nicht sehr touristisch. Das heißt, man ist tatsächlich als Weißer einer von wenigen und dementsprechend wird man auch behandelt. Je ärmer die Leute sind, desto stärker ist es. Also gerade bei den Straßenkindern, als ich das erste Mal in der Schule war, wie vorhin ja schon gesagt, ich habe in der Schule für Straßenkinder ein Praktikum gemacht, da war es dann tatsächlich so, dass man aus der Schule rausgelaufen ist und so eine Traube von Kindern an seinem Körper hatte, weil jeder natürlich die weiße Frau so toll fand. In Ghana ist es auch so, dass man ein extra Wort für weißer Mensch hat, weil es so besonders ist. Das ist Obruni und dementsprechend viel hört man natürlich überall, wo man läuft, Obruni, Obruni. Das ist immer ganz witzig. Ja, allgemein ist man doch tatsächlich als weißer Mensch wie so eine Art Engel. Für mich war das am Anfang sehr schwer zu verstehen, weil überall, wo man hinkommt, wird man berührt oder man wird festgehalten. Bei mir war es auch schon so, dass jemand Kamele für mich zahlen wollte. Also es ist
Kamele.
Also obwohl es gar keine Kamele gibt in Ghana, das finde ich dann so interessant. Aber er meinte, er macht sich auch die Mühe, um Kamele zu holen. Also es ist ganz arg interessant, was man tatsächlich für einen Stellenwert als weißer Mensch hat, dass man von Gott gesandt ist. Also was man da alles zu hören bekommt, das ist verrückt, wo man selber irgendwie den Kopf schütteln muss. Aber das ist tatsächlich das, was viele, viele Afrikaner denken, vor allem, wie gesagt, die Kinder. Das macht die Arbeit natürlich auch ein bisschen schwerer, wenn man dann ja mit sowas konfrontiert wird. Es ist nicht, hört sich jetzt vielleicht erstmal schön an, ja, alle denken, oh, ist doch super, dann finden dich alle toll und jeder sieht, wenn du reinläufst ins Zimmer oder wie auch immer. Aber es ist schon, hat schon auch Nachteile. Also eigentlich gerade, wenn man jetzt dort unten arbeitet, man will eigentlich als einer von denen gesehen werden und nicht unbedingt als Weiser, als Heiler oder als Engel. Das sind so Sachen, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind für die Arbeit. Einfach, weil es um die Arbeit geht und nicht, welche Hautfarbe man hat.
Das heißt, vielleicht kommen dann auch Wünsche oder werden Wünsche herangetragen, die du dann einfach auch nicht erfüllen kannst, wenn man dann als Engel schon fast ja so überhöht betrachtet wird, ist dann vielleicht die Erwartungshaltung schon zu groß, oder?
Ja, es ist schon auch so, gerade heilende Kraft oder so, dass viele da denken, ich lege jetzt meine Hand auf ein gebrochenes Bein und irgendwie kann der dann wieder laufen ohne Schmerzen. Es ist nicht so, ich wünschte, ich könnte es, das wäre toll. Aber eben auch viel aus finanzieller Sicht, man ist als Weißer immer reicher, was natürlich auch stimmt. Ich sag's mal so, wenn man jetzt als Deutscher kein Geld hat, man glaubt gar nicht, wie reich man in so einem Land wäre, tatsächlich wäre. Und deshalb ist es schon auch schwer, weil gerade auch aus den ärmeren Vierteln dann häufig die Frage nach Geld kommt. Es gibt viele Bettler und man muss halt immer wieder sagen, nein, nein, nein. Und irgendwann tut es einem dann auch ein bisschen weh, wenn man so denkt, na, eigentlich hat man ja Geld, aber wenn man halt einmal anfängt, da kann man, ja, das ist dann eine unendliche Schlange, die sich dahinter
entzieht. Weil du sagst, gerade viele Bettler, hattest du dann Sorge, dass irgendjemand irgendwo, ja, was weiß ich, das ist dann gefährlich, wird das jemand dich überfällt oder entführt oder sowas? Oder wie hattest du das empfunden?
Also gefährlich ist Ghana an sich gar nicht. Auch jetzt alleine als Frau unterwegs zu sein, ist jetzt nicht wirklich schlimm, dass man Angst haben bräuchte oder sollte. Mhm. Natürlich gibt es dort auch Diebe, Taschendiebe. Das heißt, wenn man im Taxi sitzt, sollte man sein Geldbeutel nicht auf der Tasche liegen lassen. Oder man sollte seine Tasche schon ein bisschen festhalten, wenn man jetzt durch die Menschenmenge läuft. Ansonsten läuft man vielleicht mal irgendwo entlang und sieht auf dem Markt sein Handy liegen. Ja, das sind dann schon so Sachen, wo man sich denkt, oh, die verkaufen hier iPhones für 10 Euro, nur weil es halt irgendjemand aus der Tasche gestohlen hat. Solche Sachen gibt es schon auch. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber dass man jetzt wirklich Angst um irgendwas haben sollte, gerade Entführung oder solche Sachen überhaupt nicht. Also zum Glück.
Also touristisch haben wir auch gesagt, auch noch wenig erschlossen, aber so langsam im Kommen. Generell gilt jedenfalls, dass die Menschen in den Weißen momentan noch die Heilsbringer irgendwo oder Besonderes sehen und deshalb auch großes Vertrauen fassen und noch nicht die Touristen, die es vielleicht irgendwie zu beneiden gibt oder in irgendeiner Weise zu bedrängen. Also insofern ist es noch nicht ganz so schlimm wie vielleicht ja, in anderen touristisch erschlossenen Ländern.
Das stimmt. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, also ich gehe gerne als Nicht-Tourist nach Ghana. Man lernt auch sehr andere Sachen kennen. Und gerade man sieht auch andere Gegenden, die man jetzt als Tourist, der im Hotel sitzt. Und es gibt tatsächlich ein sehr schönes Hotel in Ghana, das auch sehr teuer ist, mit Swimmingpool etc. Aber da will ich nicht unbedingt drin sitzen. Und deshalb habe ich mich auch von Anfang an für die Arbeit von SCEF begeistert. Ja. War auch damals als ich noch an der Schule gearbeitet habe, mit in dem Ghetto Jamestown, von dem ich vorhin ja schon gesprochen habe, dort, wo unsere Kinder zu Hause sind. Und zu Hause ist irgendwie so ein ironisches Wort fast schon, wenn ich jetzt an die Bilder denke, wie das Viertel tatsächlich aussieht. Also es war damals so, da hat ein Lehrer hat mich da mit in das Viertel genommen und wir sind dann mit ein paar Schülern rumgelaufen. Und er hat auch gesagt, dass ich nah an ihm bleiben soll, gerade weil weiße Menschen sich auf jeden Fall nicht in dieses Viertel verirren. Es war schrecklich, also es war wirklich schrecklich, was ich dort gesehen habe. Angefangen vom Gestank, von den Müllbergen. Man muss sich ja auch
es
mal...
Es gibt also keine Kanalisation, glaube ich, ich hast du schon erzählt. Und kein Müllabfuhr natürlich. Ja.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Man muss sich ja auch vorstellen, ohne Kanalisation, wie das dann aussieht und riecht bei 40 Grad oder 50 Grad in der Sonne. Und allgemein so viele Menschen, also eine mega Menschenmasse auf einem kleinen Ort zusammengefasst.
Wie groß ist denn Jamestown? Also rein vom, sondern von der Fläche, wie viel Quadratmeter oder wie viel Durchmesser kann man das ungefähr kategorisieren?
Kann man bestimmt. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nur, dass dort mehrere tausend Menschen leben.
Ja.
Und also es ist riesig. Wir sind da, glaube ich, 4 Stunden oder so rumgelaufen und ich habe nichts doppelt gesehen. Es war riesengroß. Mhm. Und einen sehr bleibenden Eindruck oder eine sehr bleibende Erinnerung, die ich davon habe von dem Tag, war, als ein Schüler von uns sich unbedingt sein Zuhause zeigen wollte. Und dann hat er halt zu mir und zum Lehrer gesagt, na los, komm mit hier, jetzt da geht's lang zu meinem Haus. Und ich dachte mir schon, ach, das ist ja schön, hier hat jemand ein Haus oder das ist dann wohl ein reicherer von den ganzen Menschen, die dort eigentlich auf der Straße leben. Na und dann standen wir vor so einer Hütte, also ich würde es jetzt mit Klohaus im Garten, so wie man es früher hatte, vergleichen. Und dann zeigt er mit vollem Stolz auf das Haus und meint so, dort wohne ich mit meiner Familie. Und dann sage ich, ja, wie du und deine Familie, wer ist denn das? Und dann hat er angefangen von Tanten und Onkeln und Geschwister und es waren bestimmt 15 Leute, die er dann aufgezählt hat und ich habe dann auch gefragt, ja, wo die denn alle schlafen? Also man kann sich ja wirklich nicht vorstellen, dass da jemand in dem Haus schläft. Und dann hat er mir eben erklärt, dass das Haus eigentlich nur zum Beispiel zur Aufbewahrung von den Klamotten oder so gilt und zeigt auf einen Platz neben dem Haus, so ein, ja, mit das war es Beton oder ich weiß gar nicht mehr, Lehmboden und meint, naja, wir schlafen ja alle dort, dann brauchen wir ja kein Haus, wo wir alle reinpassen. Und das war dann für mich schon ziemlich überraschend. Also das hat mich ziemlich tief getroffen, wo ich mir so denke, tatsächlich schlafen die Leute auf der Straße. Und man sieht es in Ghana immer wieder, dass nachts einfach Leute nicht heimgehen, so wie wir es bei uns kennen, sondern halt irgendwo auf der Straße oder im Dreck schlafen. Und das war dann schon was, wo ich mir dachte, nee, also ich kann es vielleicht nicht, ich kann nicht jedem Menschen dort ein Haus schenken, aber ich kann ja mal irgendwo im Kleinen anfangen und versuchen, die ein bisschen zu unterstützen.
Nathalie, wie sieht das aus mit Hunger? Haben die Menschen überhaupt genügend zu essen oder leiden die Hunger? Ich meine, so die ärmlichsten Verhältnisse, wie du sie gerade beschreibst, haben die Leute oder wie überlebt man denn da überhaupt? Und gerade auch, wenn du sagst, so ein Slumviertel, ja, dann ist mit Sicherheit keine Bewirtschaftung, also kein Acker oder kein Markt oder irgendwas. Wie muss man sich das vorstellen?
Also
wie überleben die Leute denn da?
In Ghana, das direkt am Atlantik ist, gibt es sehr viele Fischer. Und es gibt auch Märkte, wo man auch überraschenderweise sehr viel Obst oder Gemüse kaufen kann. Und die meisten Leute, die dann gerade in Accra leben, in ärmlichen Verhältnissen, sind Fischer. Und die verkaufen dann eben ihren Fisch und kaufen sich davon andere Lebensmittel. Gerade jetzt hungern oder ja, die Mahlzeit am Tag. Es ist schon so, dass die meisten Menschen in ärmlichen Verhältnissen maximal einmal am Tag zu essen bekommen. Damals an der Schule für Straßenkinder und auch jetzt bei unserer Organisation legen wir Wert darauf, dass jedes Kind einmal am Tag Essen von uns bekommt, also geschenkt bekommt, ohne dass es dafür arbeiten muss oder Geld zahlen muss, weil wir eben mit der Thematik konfrontiert sind, dass die Kinder hungern. Und gerade wenn wir jetzt vom Thema Bildung reden, ist es natürlich wichtig, dass sich die Kinder konzentrieren können in
das
der Schule.
Das wäre genau nämlich meine Frage, ja.
Mhm. Genau, ja, dass da jetzt Essen nicht im Vordergrund steht und dass sie einfach dieses Problem nicht haben, sondern sich voll und ganz auf die Bildung und auf ihre Zukunft konzentrieren können. Und deshalb, wie gesagt, stellen wir denen eine Mahlzeit am Tag zur Verfügung.
Mhm. Und ja, wir haben gerade von den ärmlichen Hausverhältnissen gesprochen. Wie kann ein Kind überhaupt vernünftig lernen? Es gibt ja auch keinen Rückzugsraum. Es gibt an der Stelle nicht, wahrscheinlich noch nicht mal einen ordentlichen Schreibtisch. Es gibt möglicherweise noch nicht mal Schreibmaterial, Hefte. Das sind Punkte, ich verstehe, da wird natürlich versucht, von eurer Seite zu helfen. Aber wie kann man denn da überhaupt bei solchen schlechten Bedingungen sich eine Bildung aneignen? Ich meine, die Verhältnisse sind ja so katastrophal, wenn ich nach Hause komme, kein Rückzugsgebiet habe, sondern ich irgendwo in einer Großfamilie unter 20 Leuten oder was weiß ich, gedrängt werde, kein Platz, keine Ruhe, keinen Rückzug habe. Wie kann man da überhaupt noch irgendwo was lernen und machen?
Es gibt zwei Hindernisse bei dem Thema Bildung und Straßenkinder. Zum einen ist es das, was ich nur ganz kurz ansprechen will, dass sie zum Arbeiten eigentlich gezwungen werden. Ja, die haben gar keine Zeit zum Lernen. Mhm. Die haben gar keine Zeit für Schule, weil die müssen schauen, dass Geld reinkommt. Die müssen auf die Märkte, die müssen verkaufen. Frauen oder Mädchen, also Mädchen im Alter von 8 oder 10, werden zur Prostitution gezwungen. Alles solche Dinge, dass die Familie an Geld kommt und nicht Bildung. Also Bildung ist ja ganz sicher nicht an erster Stelle. Und das zweite Hindernis, wie du auch schon gesagt hast mit dem Lernort, die kommen von der Schule heim und sitzen dann eigentlich auf der Straße. Also man hat nicht wirklich Platz, Zeit, die Gelegenheit zu lernen oder sich weiterzubilden. Und auch da legen wir von SCEF sehr großen Wert drauf. Wie du ja auch gesagt hast, wir stellen so oder so Schulbücher, Hefte etc. den Kindern zur Verfügung, weil ohne das können sie gar nicht in die Schule. Ja. Das ist einfach unser erster Schritt, den wir machen. Ja, wir geben den Kindern die Materialien, mit denen sie lernen können. Und was auch inzwischen doch ein großer Teil unserer Arbeit ausmacht, sind verschiedene AGs. Also wir haben eine Lese-AG mit mega Zuwachs und wir haben auch inzwischen verschiedene kleine Lerngruppen, wo dann wirklich Leute von unserem Team und auch zum Teil Lehrer von den Schulen sich freiwillig dazu bereit erklären, mit den Kindern zu lernen. Also gerade lesen, rechnen, schreiben, das sind einfach so grundlegende Dinge, die Kinder dann von uns gelehrt bekommen und eben da dann auch eine Räumlichkeit haben, in der sie gefördert werden.
Hast du dich auch schon als Lehrer dann einbringen können oder hast du mehr Organisatorisches betrieben oder?
Also damals, als ich an der Schule war, war ich natürlich Lehrer. Ich habe damals in Englisch und in Mathe unterrichtet. Mhm. Und jetzt, seit es die Organisation gibt, muss ich leider gestehen, dass ich erst einmal unten war und auch nur relativ kurz. Und in der Zeit habe ich mich dann mit dem Paul zusammen um organisatorische Angelegenheiten gekümmert. Ich plane jetzt auch wieder im Sommer runterzugehen und dann tatsächlich mal mit aufs Feld zu gehen und direkt mit den Kindern zu arbeiten. Das hoffe ich auch, dass es so klappt. Und ansonsten mal schauen, was dann noch in Zukunft kommt.
Ja, dann schlage ich vor, wir spielen wieder einen Titel, natürlich wieder passend zur Sendung, ein thematisches, passendes Stück. Und zwar heißt der Interpret, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, Chapne oder so. Ist das richtig?
Klingt gut.
Und das andere, der Titel heißt Heart of a Winner. Ich hoffe, dass es euch gelingt, viele Winner irgendwo hier dann irgendwo zu befördern. Also wir spielen Chapne mit Heart of a Winner. Und ja. Radio Free FM Plattform auf der 102,6 am Dienstagnachmittag, den 5. März mit Nathalie Schuck und dem Thema SCEF. Beziehungsweise Street Children Empowerment Foundation und der Frage nach den Menschenrechten. Bildung ist ein Menschenrecht. Bevor wir jetzt aber doch auf die rechte Seite eingehen, würden wir noch mal kurz auf die Gesamtsituation, Schulsystem in Ghana ein bisschen eingehen, Nathalie. Da müssen wir vielleicht ein bisschen erläutern, wie eigentlich so gesamt die Situation da, wie das da was gibt, wie das organisiert ist und dann ordnen wir das Thema mit den Menschenrechten ein.
Genau. Also seit ein paar Jahren gibt es in Ghana die Schulpflicht. Die gab es noch nicht immer, worüber wir jetzt schon sehr froh sind, dass es die Schulpflicht überhaupt gibt. Vom Schulsystem kann man sagen, dass es sehr an das englische System, gerade eben durch die englische Kolonie von damals, angepasst ist. Es gibt eine Grundschule, so wie wir sie auch kennen. Anschließend gibt es dann die Junior Secondary School. Das sind einfach 3 Jahre, die dann am Anschluss von 6 Jahren Grundschule nicht 6 Jahren Grundschule, von 4 Jahren Grundschule natürlich, angeschlossen wird. Und nach der Junior Secondary School gibt es die Senior Secondary School. Das ist dann so wie bei uns das Abitur. Also wenn man die Senior Secondary School abschließt, hat man ein sozusagen Abitur und somit auch die Möglichkeit, zur Universität zu gehen.
Und es gibt durchaus also auch Leute, die das an der Stelle schaffen und wirklich dann auch einen hohen Bildungsabschluss auch erreichen können. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur, sagen wir mal, Leute gibt, die in schlechten Verhältnissen und ohne Chancen gibt. Es gibt schon ein paar, die es dann auch schaffen, oder?
Auf jeden Fall. Also ja. Es ist so, dass es in Ghana Schulgebühren gibt. Mhm. Zwar nicht sehr hohe, aber es gibt die Schulgebühren. Und entweder man kann sie das aus eigener Tasche finanzieren oder es gibt natürlich auch verschiedene Organisationen und andere Hilfsformen, wie die Kinder dann oder die jungen Erwachsenen sozusagen sich auch die Universität leisten können.
Ja, und SCEF hat jetzt eine Vision oder eigentlich ja, wenn ich das richtig verstehe, den Gedanken, dass man gesagt hat, es wäre fair und gerecht, wenn im Prinzip jeder jetzt im Prinzip, wie es bei uns auch ein Gedanke ist, Chancengleichheit erfährt und dann eben die Chance auf Bildung bekommt und dann auch gefördert werden kann, damit auch die Menschen und die Kinder, die in ganz ärmlichen Verhältnissen leben und eigentlich chancenlos sind, dann die Chance haben, dann doch mal aus diesen, aufgrund einer verbesserten Bildung, auf die höhere Schule zu kommen, eine bessere Ausbildung zu machen und dann natürlich aus dem Elend irgendwo mal herauszuwachsen,
herauszukommen. Genau. Also zu unserer Vision ganz klar die Unterstützung der Bildung. Wir haben auch verschiedene Programme, wie vorhin angesprochen, die das kreative Lernen und auch verschiedene Fähigkeiten trainiert, also wo da der Schwerpunkt drauf liegt. Wir setzen uns einfach für die Kinder ein und das ist sehr stark angelehnt an den Menschenrechten der UN, besonders die Kinderrechte natürlich. Ich möchte jetzt nur mal ein paar vorlesen hier. Das Recht auf Zuneigung, das Recht auf ausreichende Ernährung, das Recht, einen Namen zu besitzen.
Namen zu besitzen?
Also, dass jeder eine Nationalität hat, also registriert ist. Mhm. Was bei uns auch sehr wichtig ist, viele, viele Menschen in Ghana, die kennt der Staat gar nicht. Ja? Also wenn man jetzt sagt, 25 Millionen Menschen in Ghana, man weiß gar nicht, wie viele Menschen es gibt, von denen man gar nichts weiß. Und das ist eben sowas, wo wir sagen...
Kann man sagen, die sind anonym, von denen weiß keiner was, um die kümmert sich keiner, die laufen irgendwie mit, aber keiner... Sie sind nicht wirklich als Mensch irgendwo erfasst.
Genau. Vor allem in kleinen Dörfern, die ja überall in Ghana in den Regenwäldern verteilt sind, die haben natürlich gar keinen Zugang zu solchen öffentlichen Mitteln. Und das ist eben damit gemeint, Recht auf Namen bzw. ein Recht auf Nationalität, also dass man wirklich auch von den Menschen weiß. Recht auf Fürsorge etc., aber eben auch mit Schwerpunkt, was dann auch unsere Arbeit letztendlich ausmacht, das Recht auf eine freie Erziehung und auf Bildung. Und da kommen wir mit der Arbeit von SCEF und helfen und unterstützen, wo wir nur können.
Mhm. Ja, vielleicht sollen wir da mal über die konkrete Organisation und Vorgehensweise, wie ihr dieses Thema angeht, damit man einfach eine Vorstellung hat. Zunächst mal, wenn man das so hört, denkt man ja, um Gottes Willen, Elend, Elend. Du hast von den vielen, vielen Kindern und Menschen gesprochen, die eigentlich hilfsbedürftig sind. Und dann ist die Frage, wie packt man das denn an? Wie kann man überhaupt so einem riesen Elend, dem man da gegenübersteht, ein bisschen so schrittweise irgendwo Abhilfe schaffen? Wie geht man das an? Wie organisiert man das? Und wie setzt man die Leute ein? Wie steuert man das alles und plant das alles? Und ja.
Ja, also unser Grundstein ist unsere Datenbank, in der wir die ganzen Kinder erfassen, mit Namen, Geburtsdatum, auf welche Schule sie gehen und so weiter. Wir haben vor Ort momentan in Ghana, glaube ich, 6 Mitarbeiter, das sind jetzt dieses Jahr ein paar mit dazugekommen. Da kümmert sich einer um allgemeine Angelegenheiten, der eine ist für die Presse verantwortlich, wir haben Verantwortliche für die AGs, also wir haben für jeden Teilbereich, den wir in der Organisation haben, momentan einen Ansprechpartner vor Ort. Wir haben auch, so wie jetzt meine Aufgaben sind, auf der Welt verteilt Mitarbeiter. Wir haben in Deutschland eine, die für die komplette Organisation die Finanzen regelt. Und so geht es schon, dass man das organisiert. Ist manchmal ein bisschen schwer von den Barrieren, also gerade Deutschland, Ghana, von der Zeit und so weiter, dass man da was geregelt bekommt. Also ist mit Mühe verbunden, aber es funktioniert so ganz gut. Und so schaffen wir es auch, unsere Organisation immer weiter auszubauen. Gerade Spendengelder oder ein ganz großer Punkt neben dem Direkten, was wir mit den Kindern vor Ort machen, also Lese-AG, Kunst-AG, Sport-AG, sind natürlich die ganzen Finanzierungen, wo wir wieder auf unsere Datenbank zurückgreifen und eben versuchen, für jedes Kind ein Profil zu erstellen und somit also über die Profile für jedes Kind eine Partnerschaft zu finden.
Das die Datenbank, Nathalie, nur kurz dazwischen gefragt, auf die können alle, die in der Welt daran arbeiten, denn zugreifen, das heißt, die ist lokal oder ist die übers Netz auch für euch hier aus Deutschland und meinetwegen aus Finnland für alle Beteiligten einsehbar, erreichbar oder ist das Ganze noch eine simple Datenbank, die auf einem Rechner irgendwo in Ghana steht? Wie weit ist das schon
also
so?
Also die Datenbank ist für jeden zugreifbar. Mhm. Es ist immer ein bisschen Zeitverzögerung vorhanden, weil die ganzen Sachen schriftlich, also nicht PC, PC gesteuert erfasst werden, sondern schriftlich. Das heißt, man braucht natürlich dann bestimmte Freiwilligenarbeiter oder andere Menschen, die uns in Ghana helfen, die das dann einpflegen. Und somit ist es schon ein bisschen schleppend, eben weil gerade Technik etc. in Ghana noch nicht so vorhanden ist, wie wir es jetzt hier haben. Oder auch Strom, ja, so häufig wie dort Stromausfall ist, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Mhm. Und das erschwert natürlich das mit der Datenbank, dass sie für alle zugreifbar ist, aber wir haben alle Arbeiter von SCEF haben auf die Datenbank Zugriff und so kann ich jetzt hier rauslaufen nachher und eigentlich Leute direkt ansprechen, wenn ich es wollen würde, ob sie dann eine Patenschaft für dies und dies Kind mit den und den Eigenschaften eingehen wollen würden.
Wenn jetzt gerade das auch konkret du sagst, vielleicht, wir haben noch circa eine Viertelstunde oder 10 Minuten Zeit, wenn jemand sich gerade mal auf der Website von euch umtun will und vielleicht sogar Interesse hat irgendwo zu einem Thema, vielleicht sag einfach mal gerade so die URL, wo man im Web zu euch und auch zum Thema Spenden und Patenschaften sich informieren kann. Dann kann man ja gegebenenfalls sich auch bei dir melden. Also auf jeden Fall, vielleicht sag einfach mal so schon die Adresse, wo man da Näheres denn sehen kann, lesen kann.
Genau, die Internetadresse ist www.scef-international.org. Also sehr wichtig, org für Organisation und nicht .de oder sonst was. Ja. Und dort findet man auch sehr gut aufgeschlüsselt, welche Spenden man machen kann, wofür das Geld dann eingesetzt wird und alles Weitere. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall dann schon mal, glaube ich, eine gute Informationsbasis für euch. Wie letztendlich plant ihr dann jetzt das Thema weiter auszubauen, anzugehen? Ihr habt ja letztendlich eine Vision, ihr habt Ziele, ihr habt eine Vorgehensweise. Wie plant ihr jetzt das Ganze weiter auszubauen, aufzubauen? Ist das jetzt schon auf 1 oder 2 oder 5 Jahre weiter irgendwo vorgeplant oder hängt es immer ganz davon ab, A, wie viele Freiwillige euch unterstützen, hinzukommen, B, auch wie viele Spenden da sind. Wie weit habt ihr, was das angeht, da momentan Planungshorizont und Spielraum?
Also wir sind natürlich auf Freiwilligenarbeiter angewiesen, genauso auf Spenden. Man kann aber schon sagen, na, wenn es die freiwilligen Arbeiter nicht gibt, wir finden die, wir bekommen das schon hin. Also es war in den letzten Monaten und Jahren immer so, dass es geklappt hat, auch vom Finanziellen her, worauf wir eigentlich sehr stolz sind. Jetzt für die nächsten Jahre, also wir haben seit Ende letzten Jahr ein eigenes Freiwilligenprogramm, wo Leute direkt über unsere Organisation ohne Umwege, ohne hohe finanzielle Kosten, wie es leider manchmal der Fall ist, nach Ghana gehen können, dort Praktika oder Freiwilligenarbeit absolvieren können. Wir haben auch mehrere Kooperationen mit Schulen und anderen Organisationen, wo ausgebaut werden und auch stetig wachsen. Und jetzt ganz toll, aktuell haben wir auch die Zusage bekommen, wir haben eine eigene Einrichtung gesponsert bekommen in dem Ghetto, wo es eben darum geht, dass wir die Kinder alle an einen Ort zusammenbringen können und dort dann nochmal intensiv fördern können, intensiv AGs betreiben können. Also wir haben sozusagen unseren eigenen Learning Hub, so nennen die das dann in Ghana.
Nochmal zurück zu den Details wie ihr jetzt konkret die Kinder unterstützt. Also ihr habt zum einen, ihr unterstützt mit Bereitstellung von Schulutensilien, Schulranzen, Uniformen, Hefte und zum anderen Notwendigkeiten, die halt sonst noch da sind. Aber zum Beispiel, ich glaube, das hat man noch nicht erwähnt, ihr lasst sie auch krankenversichern. Ich glaube, den Punkt hat man noch nicht angesprochen, oder?
Ja, genau. Also Ghana ist bekannt für Malaria, Gelbfieber, Elefantitis und Krankheiten, die man zum Glück hier in Deutschland nicht hat. Und die Gefahr, dass man an solchen Krankheiten stirbt, ist auch sehr hoch, einfach weil es hygienetechnisch in Ghana anders aussieht und auch von der medizinischen Vorsorge her. Wir legen Wert darauf, dass die Kinder eine Krankenvorsorge von uns bekommen. Das sind gerade jetzt Medikamente, die zum Beispiel Malaria bekämpfen oder einfach Grundlegendes, worauf die keinen Zugriff eigentlich haben, aber über unsere Unterstützung dann schon. Also uns ist wichtig, dass die Kinder, dass das nicht ein Grund ist, weshalb man jetzt aufhört, zur Schule zu gehen. Oder wir hatten auch letztes Jahr, eigentlich hat uns der Fall über 2 Jahre begleitet, ein Kind. Wir hatten einen kleinen Junge gefunden im Ghetto, der nicht laufen konnte aufgrund von einer Wirbelsäulenfehlstellung. Und wir haben es geschafft, Spenden zu sammeln. Die Operation hat mehrere tausend Dollar gekostet. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das dann für eine Summe von Geld in Ghana bedeutet. Sozusagen. Ja. Und der Junge läuft jetzt. Also er hatte schwere Wochen, schwere Monate und er arbeitet natürlich auch noch an seinem Gehen, sage ich mal. Aber er läuft und das sind eben auch so Punkte, wo wir sagen, das ist uns wichtig, dass jedes Kind wirklich die Chance hat, aus der Zukunft was Besseres zu machen. Und wenn dazu gehört, eine OP über mehrere tausend Euro zu finanzieren, das schaffen wir auch. Hat eine Weile gedauert, aber wir haben unser Ziel erreicht. Und ich denke, das ist auch wirklich was Nennenswertes.
Ich würde sagen, wir spielen noch mal kurz einen Titel Musik, dann können wir noch mal über die ersten Erfolge und Aussichten zu dem Thema sprechen. Ich habe noch mal einen Titel ausgesucht aus deinem Programm, das du mitgebracht hast. Der Interpret heißt wohl Danzo. Und der Titel heißt Ghana Ladies 2009. Hören wir noch mal rein in original ghanaische Musik. Die Plattform Brie FM, heute am Dienstag, den 5. März 2013, zu Gast Nathalie Schuck von der deutschen Organisation der Street Children Empowerment Foundation, kurz SCEF. Ja, wir haben im letzten Blog ausführlich über die Grundrechte, den Ansatz, den SCEF hat, gesprochen und dann auch über die konkreten Maßnahmen zur Förderung der Kinder und all dem, was eben ja, dazu gehört, damit die Kinder mal in ferner Zukunft bessere Chancen bekommen und dann vielleicht auch mal ein besseres Leben führen zu können. Nathalie, das Thema, haben wir gesagt, hängt ganz wesentlich natürlich von Unterstützung, von Spenden ab.
Genau. Und an der Stelle, bevor die Sendung dann auch schon wieder zu Ende ist, wir haben verschiedene Gebiete, wo Leute helfen können. Zum einen sind es ganz klar Freiwilligenarbeiter, also wenn dann Interesse besteht, Praktikum, soziales, freiwilliges Jahr. Über solche Leute freuen wir uns natürlich immer sehr, weil das sind Leute, die tatsächlich Hand anlegen und helfen. Aber ansonsten auch über jede Spende. Dazu findet man online auf unserer Website auch mehr. Hier vielleicht noch mal ganz kurz: www.scef-international.org. Und ja, allgemein, wir würden uns immer freuen, Anregungen, auch Kritik, ja, wenn jemand auch was Negatives auszusetzen hat. Dadurch wachsen Organisationen auch. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich jemand meldet, egal ob positiv oder negativ, mit Spenden oder tatsächlich mit Arbeit vor Ort. Ganz egal.
Nathalie, du hast beim letzten Mal mir gesagt, bei euch ist auch garantiert, dass jeder Cent ankommt. Ihr habt eine sehr, sehr kleine oder eigentlich gar keine Bürokratie. Das unterscheidet euch, glaube ich, ein bisschen von anderen Ansätzen, oder?
Ja, wir legen sehr großen Wert auf Transparenz. Deshalb wird auch deutlich, wofür das Geld, also wofür jeder Cent Spende angesetzt wird, wie der eingesetzt wird vor Ort, wofür der ausgegeben wird. Es ist natürlich ein bisschen schade. Ich würde nicht sagen, dass irgendwelche Hilfsorganisationen schlecht sind. Nur meistens oder sehr häufig ist es eben so, dass Spenden auch verwendet werden für Verwaltungskosten in Deutschland oder für Werbung, die in Deutschland geschaltet wird, wo ich sagen muss, eigentlich schade. Ja, die Leute, die es wirklich brauchen, die jeden Cent wirklich benötigen, vor Ort in den Entwicklungsländern, die sehen dann von dem Geld meistens nur einen Bruchteil. Und da habe ich mich auch sehr groß oder sehr stark dafür eingesetzt, dass es bei unserer Organisation SCEF wirklich so ist, dass die Spenden bei den Kindern bzw. ihren Familien ankommen.
Ein Punkt hätte ich noch, wenn jetzt jemand gerne so die Patenschaft für ein Kind übernehmen möchte, auch meldet man sich bei dir. Und wie ist dann der Kontakt? Wie hat man dann mit einem möglichen Patenkind dann Informationen, was aus dem wird, was es so tut und macht? Wie läuft das?
Also zum Kontakt am besten ist es, wenn es direkt über mich, über den deutschen Account läuft, an der Stelle. Mhm. Die E-Mail-Adresse, das ist deutschland@scef-international.org. Da kann man hinschreiben, das bin direkt ich, die dann an der anderen Leitung sitzt, zum Kontakt direkt mit dem Kind. Also man bekommt Zeugnisse, natürlich das Profil von den Kindern, die Wünsche, was die in der Freizeit machen, die Familienverhältnisse. Also man hat mindestens einmal im Jahr Kontakt mit dem Kind, beziehungsweise wird informiert über das Kind. Wenn das jetzt jemand wünscht, dass er jeden Monat vom Kind erfährt oder vielleicht auch wirklich privat selbst mit den Kindern, die übrigens von 6 bis 18 Jahre alt sind, also man spricht hier dann eigentlich auch schon von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, kann man direkt zu denen natürlich auch Kontakt aufnehmen, wenn das erwünscht ist.
Mhm. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon in der letzten Minute der Sendung. Wünschen wir euch viel Glück bei dem Thema.
Dankeschön.
Und das ist ja alles ehrenamtlich, was ihr da tut.
Genau.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit auch die Anerkennung von allen Seiten findet, die ihr da eigentlich verdient habt. Und dann war es ja schön, dass wir heute darüber in der Plattform berichten konnten.
Ja, danke nochmal für die zweite Einladung hierher.
Sehr gerne. Und ja, dann alles Gute. Das wäre an sich so heute schon die Plattform gewesen. Dann verabschieden sich hier am Mikrofon. Mein Name ist Michael Trost und
ich bin Nathalie Schuck.
Genau. Morgen geht's weiter mit der nächsten Plattform. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis dann. Ade.